Das gleiche Medikament für den Diabetiker kostet ja weniger als die Hälfte als das Medikament zur Gewichtsreduktion. Also daran sieht man das ja auch, dass Kosten immer auch variabel sind. Aber letzten Endes sehe ich das schon, die Krankenkassen auch in der Pflicht. Adipositas ist als behandlungsbedürftige Erkrankung anerkannt. Und wenn es eine wirksame Behandlung gibt, dann muss man die auch bekommen können.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Anushka Wasner, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Ja, und ich spreche heute mit Dr. Klaus Winkler. Dr. Winkler ist Internist, Hausarzt und Ernährungsmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Frankfurt am Main. Lieber Dr. Winkler, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, die ich gerne angenommen habe.
10-15% Körpergewicht innerhalb von 1,5 Jahren sollen Menschen mit starkem Übergewicht laut Studien mit einer aktuellen Abnehmspritze verlieren. Solche GLP-1-Medikamente sind sowohl für Diabetiker wie auch für Menschen mit Adipositas also eine echte Hoffnung. Aber auch Menschen, bei denen das Übergewicht nicht krankhaft genannt werden kann, sind durch die neuen Präparate verlockt, ihr Gewicht medikamentös zu kontrollieren. Entsprechend groß ist der Hype um die Abnehmspritzen und er reicht bis in die Hausarztpraxen. Dr. Winkler, Ihre Hausarztpraxis ist seit knapp 20 Jahren als Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin zertifiziert. Die Gemeinschaftspraxis liegt mitten im Rhein-Main-Gebiet und Sie arbeiten dort mit 4 Ärztinnen und Ärzten. Wie groß ist denn in Ihrer Praxis der Run auf die Abnehmspritze?
Ja, vielleicht darf ich kurz noch ergänzen. Wir arbeiten nicht nur zu viert von ärztlicher Seite, sondern wir haben auch 2 Ernährungsfachkräfte, Diätassistentinnen in der Praxis, weil unser Konzept eben, wir werden noch drauf kommen, weit umfassender ist, als jetzt nur eine Spritze zu geben. Natürlich ist dieser Run an uns auch nicht vorbeigegangen. Es sind häufig Anfragen von Patienten zur Verordnung eines GLP-1-Agonisten. Semaglutide ist ja jetzt im Moment der Renner. Verfügbarkeit ist ein anderes Thema, aber natürlich sind wir damit auch häufig konfrontiert.
Wer fragt denn in Ihrer Praxis nach dieser sogenannten Abnehmspritze? Lassen sich die Patienten bestimmten Gruppen zuordnen? Können Sie das benennen?
Das ist schwierig. Wir haben viele Patienten in der Behandlung der Adipositas, also des krankhaften Übergewichtes, BMI über 30 mit Folgekrankheiten und haben da ein breites Konzept, multimodales Behandlungskonzept. Und in dem Rahmen sind natürlich auch häufig die Fragen, hilft es, ein Medikament zu verordnen? Wäre das ein zusätzlicher Nutzen für die Patienten, was in vielen Fällen sicher der Fall ist? Aber natürlich, es gibt auch Patienten, die kommen direkt mit der Frage, ich möchte gerne ein Rezept für das Medikament haben und sonst nichts weiter. Das ist nicht unser Vorgehen.
Genau, wie gehen Sie dann damit um? Also bekommt bei Ihnen dann jeder dieses Rezept, der es gerne hätte? Oder wie groß stelle ich mir die Differenz vor zwischen der Gruppe der Patienten, die danach fragt bei Ihnen und die Gruppe, der Sie es dann tatsächlich auch geben?
Also wahrscheinlich ist die Zahl derjenigen, die nur fragen nach dem Medikament, eher gering im Vergleich vielleicht zu anderen Praxen, weil wir natürlich auch nach außen hin das sehr offensiv kommunizieren, dass wir sagen, Behandlung der Adipositas ist nicht eine Spritze einmal die Woche, sondern es erfordert weit mehr, um langfristig da auch erfolgreich zu sein. Und von daher denke ich, sind es da jetzt nicht so viele, die nur wegen einer Spritze kommen.
Genau, gleichzeitig haben Sie aber natürlich dadurch, dass Sie den Schwerpunkt Ernährungsmedizin haben, viele Patienten in Ihrer Praxis, auf die grundsätzlich diese Problematik zutrifft.
Ja.
Sind denn die Menschen, die dort kommen und fragen, das ist, finde ich, nochmal ganz interessant, tatsächlich alles ihre Patienten oder kommen die vielleicht auch von anderen Praxen, weil sie dort eben das Rezept nicht erhalten konnten?
Also es kommen ohnehin viele Patienten zu uns von anderen Praxen. Jetzt explizit nur, weil sie gelesen haben, Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, da kriege ich womöglich das Rezept. Das ist eher tatsächlich selten. Also ich denke mal, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Eine ist sicher auch der Preis, dass viele natürlich wissen, wie teuer das Ganze ist und sich das dreimal überlegen. Und viele aber auch wissen, aufgrund von eigenen Erfahrungen, aus eigenen Vorbehandlungen, Diätkarrieren, wie wir das dann nennen, dass es mit so einer Spritze wahrscheinlich einfach nicht getan ist. Also natürlich gibt es diese Patienten, die sagen, ich will die jetzt auch haben, die vielleicht auch mit dem BMI eben nicht über 27 sind, sondern befürchten, da hinzukommen und das vermeiden möchten. Da gibt es ja nur noch aus der Presse, aus den Medien Beispiele. Und dafür ist das Medikament ja einfach auch nicht zugelassen. Aber gerade Menschen mit einer persönlichen Geschichte von Übergewicht wissen, glaube ich auch, dass das nicht jetzt die Lösung der Rettungsanker schlechthin ist.
Vielleicht sprechen wir an dieser Stelle auch mal über die Nebenwirkungen. Das Medikament ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Wie ist Ihre Beobachtung bis heute aus der Praxis, beziehungsweise wie ist Ihre Einschätzung? Wie beurteilen Sie das Risiko von Nebenwirkungen?
Also das Risiko ist relativ gering, was jetzt ernsthafte Nebenwirkungen angeht. Es gibt ein paar Ausschlusskriterien, das ist diskutiert worden, die Schilddrüsenkrebserkrankung zum Beispiel oder vorangehende schwere Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Es ist aber eher eine Seltenheit. Nebenwirkungen häufig sind eher milderer Natur, Übelkeit, Völlegefühl, Durchfälle. Also Nebenwirkungen, die direkt auf die Wirkung dieses Medikamentes zurückzuführen sind. Meistens sind die auch relativ schnell wieder weg, aber wir haben auch Patienten, die nach Dosissteigerung, man schleicht sich da ja ein mit der Dosierung, steigt dann langsam auf, dann auf einmal sagen, also mit der neuen Dosis, mit der dritten Stufe komme ich überhaupt nicht klar, ich musste wieder zurückgehen. Oder andere, die dann sagen, ich setze es ab, weil mir ist einfach irgendwie unwohl dabei. Das sind so die akuten Nebenwirkungen. Was da langfristig draus wirkt, das wissen wir ja eigentlich noch gar nicht. Natürlich ist Semaglutid schon lange als Diabetesmittel im Einsatz, aber wenn wir jetzt Menschen mit Adipositas behandeln und die das 10, 20 Jahre anwenden. Ich fürchte, wir werden da noch einige Überraschungen erleben, wie auch bei anderen Mitteln, die ja auf dem Markt auftauchten als Heilsbringer und dann irgendwann auch wieder vom Markt genommen wurden, weil sie eben doch erhebliche Nebenwirkungen hatten. Vielleicht darf ich noch kurz ein Wort zur Wirkung sagen. Sie hatten das vorhin so erwähnt, 10-15%. Das sind die Erkenntnisse aus Studien. Studienpatienten ist immer ein sehr ausgewähltes Kollektiv an Patienten. Die Realität in der Praxis sieht anders aus. So nach meinem Gefühl, das kann ich nicht belegen mit Daten, aber das sagen auch viele andere, gibt es so ein Drittel der Patienten, die das Medikament anwenden, die sehr, sehr gut darauf reagieren, was das Gewicht angeht. Und ein anderes Drittel, was wenig Wirkung spürt. Und man kann das dann auch nach 6-8 Wochen wieder absetzen, weil man sieht, dass es eigentlich keinen Effekt hat. Es gibt keine Untersuchungen, das im Vorfeld herauszufinden, sondern das ist Versuch und Irrtum an der Stelle.
Und das dritte Drittel?
Ja, das dritte Drittel liegt so dazwischen, profitiert davon, aber eben nicht 10-15%, sondern vielleicht 5-10%. Das ist ja auch der Bereich, den wir als möglich ansehen, durch eine Ernährungsumstellung zu erreichen, eine Gewichtsabnahme von 5-10%, was viel ist, was wirklich viel ist und was auch ein langer Weg ist. Mit so einem Medikament geht es natürlich primär erstmal schneller, aber wie es sich langfristig entwickelt, das hängt natürlich auch sehr dann davon ab, wie der Mensch, der Betroffene, seinen Lebensstil gestaltet, sage ich mal so ganz salopp, wie er sein Ernährungsverhalten verändert und Bewegung integriert. Natürlich sind das immer noch Dinge, die nicht einfach jetzt vom Tisch sind, nur weil wir da ein Medikament haben, was sehr vielversprechend ist. Oder Medikamente, kommen ja noch weitere.
Sie haben jetzt von Nutzen gesprochen und wir haben von Risiken gesprochen. Ich formuliere es mal so, wie gerne verschreiben Sie denn diese Wirkstoffe?
Also wenn ein Medikament eine gute Wirkung hat, dann verschreibe ich das auch gerne. Aber es muss halt auch passen in die Situation, in den Rahmen des Ganzen, in die Behandlung. Und ich habe das jetzt auch häufiger verschrieben. Bei Patienten, wo wir sehen, die haben ein halbes Jahr bei uns in der Beratung vieles verändert und kommen an Grenzen und es geht nicht wirklich weiter und haben ein hohes Gewicht, wo wir das dann diskutieren als nächsten Schritt. Vielleicht auch als nächsten Schritt vor, vielleicht auch mal später irgendwann eine Operation. Adipositaschirurgie, was ja für viele Patienten mit einem hohen BMI ab 35, 40 eben auch Thema wird. Und wo wir ja auch hoffen, dass durch diese Medikamente, auch durch die, die noch kommen, vielleicht auch die Zahl der Operationen beeinflusst werden kann, weil die Operationen sind natürlich auch nicht ohne, was Risiken und langfristige Auswirkungen angeht.
Wir hatten im Vorgespräch auch schon über die Indikationen gesprochen. Die Indikation für BMI 27 plus Begleiterscheinungen lässt ja auch einen gewissen Ermessensspielraum. Es ist aber eben ein Ermessensspielraum, es ist nicht exakt definiert, sondern es sind nur Beispiele aufgezählt, welche Begleiterscheinungen, Begleiterkrankungen gemeint sind. Wie entscheiden Sie, ob ein Patient, der das Medikament möchte und der es ja schließlich auch selbst bezahlt, es dann auch von Ihnen verschrieben bekommt? Könnte also zum Beispiel eine Person mit BMI 27 die durch eine Gewichtsreduzierung ihre Gelenke zum Beispiel entlasten könnte. Wäre das für Sie dann eine Indikation?
Also der BMI alleine ist überhaupt kein Kriterium. Das ist natürlich formal ein Kriterium für die Zulassung dieses Medikamentes, aber es gibt Menschen, die einen hohen BMI haben, ohne krankhaft übergewichtig zu sein, weil sie eben Muskeltraining machen, Bodybuilder zum Beispiel, ja, um so Extrembeispiele zu nennen. Natürlich kommt es darauf an, hat das Übergewicht Krankheitswert, also ist es vor allem eine Fettvermehrung über das übliche Maß hinaus und gibt es Folgeerkrankungen. Und gut, wir kennen die üblichen Stoffwechselkrankheiten, Diabetes und Co. Und natürlich auch Belastungen der Gelenke durch hohes Gewicht. Das sind Kriterien, wo so ein Medikament meines Erachtens dann auch zum Einsatz kommen kann, auch bei einem BMI von 28 oder 29. Aber wie Sie schon sagten, das ist halt immer eine Selbstzahlerleistung und das ist schon beträchtlich, was da aufgebracht werden muss.
Wir kommen gleich nochmal auf die Kosten. Gerade nochmal zu der Indikation. Sie haben jetzt gesagt, da sind Sie auch nicht der Einzige, der sagen, dass BMI natürlich nur ein Teil der Kriterien darstellen kann. Die Indikation für die Abnehmspritzen, also BMI über 30 oder über 27 plus Begleiterkrankung, verlangt aber tatsächlich niedrigere Werte als die Teilnahme am DMP-Adipositas. Da geht es nämlich um einen BMI über 35 oder einen BMI über 30 plus Begleiterkrankung. Damit würde also quasi das Verschreiben solcher Wirkstoffe leichter zu erreichen sein, in Anführungszeichen, als das DMP-Adipositas. Macht das Sinn?
Die Frage, ist schwierig zu beantworten. Also natürlich gibt es Menschen mit einem BMI von 27, Typ 2 Diabetes, die durch eine Gewichtsreduktion um 10% ihren Diabetes erheblich verbessern können. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, auch so ein Medikament einzusetzen. Jetzt bei einem Menschen, der stoffwechselgesund ist, keinerlei medizinischen Probleme hat und BMI von 28 hat, da würde ich das nicht primär einsetzen als Medikament, als Behandlungsweg, sondern immer erstmal schauen, was hat der sonst für Optionen, wie ist er zu seinem Übergewicht gekommen, wie gravierend ist es. Also wenn er gesund ist dabei, ist das eine ganz andere Situation, als wenn er schwerwiegende Folgeerkrankungen hat. Und diese Kriterien, BMI-Grenzwerte, ich meine, das ist historisch begründet, die WHO-Kriterien, gerade 1, 2, 3 der Adipositas, da haben sich mal Experten zusammengesetzt und das einfach festgelegt. Es gibt neuere Klassifikationsmodelle, die bisher noch nicht wirklich so in die Breite kommen und auch im DMP nur sehr begrenzt, eben in der Formulierung ab BMI 30 mit Folgeerkrankungen. Was für viele Dinge ein Kriterium ist, zum Beispiel auch so ein Therapieprogramm, DocWeight ist ein Gruppentherapieprogramm, was wir machen für Menschen mit Adipositas, BMI 30 mit Folgeerkrankungen oder BMI 35. Ein Einjahresprogramm mit eben multimodal Verhaltensbewegungs- und Ernährungstherapie. Auch da in so einem Programm könnte auch eine medikamentöse Unterstützung durchaus sinnvoll sein, um die Effekte zu verstärken.
Sind denn dann die neuen Wirkstoffe aus Ihrer Sicht wirklich ein echter Gamechanger, wie sie ja oft genannt werden, um das Problem Übergewicht in den Griff zu bekommen?
Sie sagen jetzt Übergewicht. Übergewicht ist definiert BMI 25 bis 30. Also wenn wir, ich denke, es ist schon wichtig, da auch die Begriffe klar zu definieren. Adipositas gilt als krankhaftes Übergewicht, also ein behandlungsbedürftiger Zustand. Und diese neuen Medikamente, auch das, was jetzt als nächstes gerade zugelassen wurde, das Tirzepatid oder ein weiteres Medikament, was als Dreifachinkretin wirkt, nochmal stärkere bis zu 25% Gewichtsreduktion erreichen soll. Wenn die sich behaupten, auch langfristig, ist das natürlich eine super Entwicklung. Also das hatten wir bisher so nicht. Alle früheren Medikamente wurden vom Markt genommen wegen einem Medikament waren es Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen, beim anderen war es eine hochgradige Depressivität, die sich da entwickelt hat, weshalb die vom Markt genommen werden mussten. Wir müssen es abwarten. Also es scheint schon so zu sein, dass diese Ansatzpunkte, wo die Medikamente wirken, wesentlich mehr bringen als alles, was wir bisher hatten. Das ist richtig, aber es ist kein Game, was wir spielen, kein Spiel. Ich finde den Begriff nicht wirklich hilfreich. Game Changer.
Wie stehen Sie denn zur Kostenübernahme? Es wurde jetzt schon ein paar Mal vorgerechnet, man geht von rund 19%, also sagen wir mal knapp 20% der erwachsenen Bevölkerung aus, die adipös sind. Würden alle die sogenannte Abnehmspritze erhalten. Und orientiert man sich am derzeitigen Preis, das sind knapp 4.000 Euro pro Patient pro Jahr, kommt man auf mögliche Ausgaben von über 50 Milliarden Euro. Das entspricht tatsächlich mehr als den bisherigen Gesamtausgaben für alle Medikamente in der gesetzlichen Krankenversicherung zusammen. Die liegt nämlich, also diese Gesamtsumme liegt nämlich knapp unter 50 Milliarden Euro. Ist es trotzdem eigentlich eine Perspektive, dass diese Medikamente, dass es dafür eine Kostenerstattung geben müsste?
Ja, dafür bräuchte es erstmal eine grundsätzliche Änderung eines Paragraphen im Sozialgesetzbuch, der Medikamente zur Gewichtsreduktion eben von der Verordnung ausschließt, § 34. Also im Moment gibt es eine ganz klare gesetzliche Hürde, dass es einfach nicht geht. Ob die bestehen bleibt, wird man sehen. Klar, 20% der Bevölkerung haben einen BMI größer 30. Wie viele sich davon tatsächlich behandeln lassen möchten, ist eine andere Frage. Es gibt Studien dazu, die sagen, so 10-15% der Betroffenen möchten überhaupt eine Behandlung auf diesem Gebiet. Gab es mal den Adipositas-Report von der DAK, bevor diese Medikamente auf den Markt kamen. Aber klar, es ist natürlich ein sehr, sehr hoher Preis für dieses Medikament. Wenn Krankenkassen sowas mit in ihrer Verordnungsfähigkeit aufnehmen, ist ja die Regel, dass die Preise massivst gedrückt werden. Also das gleiche Medikament für den Diabetiker kostet ja weniger als die Hälfte als das Medikament zur Gewichtsreduktion. Also daran sieht man das ja auch, dass Kosten immer auch variabel sind. Aber natürlich ist es eine große Zahl von Betroffenen. Die Frage ist auch, was für Begleitkrankheiten, Folgekrankheiten könnte man durch eine effektive Adipositas-Therapie verhindern. Teure Begleitkrankheiten bis hin zur Dialyse beim Diabetiker. Also man würde umgekehrt natürlich auch an anderer Stelle Kosten einsparen. Aber ich glaube, das ist im Moment noch nicht so ganz die Diskussion. Erstmal geht es auch darum zu schauen, wie wirkt das Medikament auch langfristig. Aber letzten Endes sehe ich das schon, die Krankenkassen auch in der Pflicht. Adipositas ist als behandlungsbedürftige Erkrankung anerkannt. Und wenn es eine wirksame Behandlung gibt, dann muss man die auch bekommen können.
Sie sind spezialisiert für Ernährungsmedizin. Es gibt keine Hausarztpraxis ohne Adipositas-Patienten, auch wenn, und die Praxen haben dann keine Spezialisierung. Welche Ratschläge, welche Anregungen können Sie Hausärztinnen und Hausärzten geben im Umgang mit Ihren adipösen Patientinnen und Patienten, beziehungsweise auch im Umgang mit den Anfragen nach diesen Rezepten?
Zum einen finde ich immer erstmal wichtig die Frage, wenn ich mir die Situation vorstelle, Hausarzt und Patient, dass man wirklich auch weiß, man möchte drüber sprechen. Also auch der Patient möchte drüber sprechen. Wir erleben das immer wieder, es berichten uns Patienten, dass ihnen halt vorgehalten wird, sie müssten halt noch ein bisschen abnehmen, dann hätten sie auch nicht die Rückenprobleme und so weiter. Sie kennen das alles. Wenn wir das Thema Adipositas ansprechen, ist das schon eine große Kiste, die wir da aufmachen. Weil gerade wenn es eine hochgradige Adipositas ist, hat das eine langjährige Vorgeschichte, sehr, sehr viele Versuche der Gewichtsreduktion bei vielen Patienten, sehr viel Frustration, eine psychisch-psychiatrische Komponente häufig, Essstörungen, die damit drinstecken können. Und das erfordert schon viel Sensibilität auch und auch Zeit, sich darauf einzulassen. Und das haben wir in der Regel in der Hausarzt-Sprechstunde nur sehr begrenzt. Das heißt, man kann schon mal damit Zeit sparen, dass man überhaupt klärt, möchte die Patientin oder der Patient mit mir überhaupt darüber sprechen. Und wenn die sagt, ja, ich beschäftige mich schon lange damit und bin verzweifelt, weiß nicht, wie es weitergeht, kann man natürlich schauen, was hat der Patient für Ideen oder was gibt es im Umfeld für Behandlungsangebote. Es gibt eine Vielzahl von niedergelassenen Ernährungsfachkräften, mit denen man da kooperieren kann. Wenn es Patienten sind mit höhergradiger Adipositas, macht es sicher Sinn, dann auch zu schauen, gibt es spezialisierte Praxen wie die Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin vom BDEM, da gibt es etwa 80 im Land im Moment, wo wir eben ein ganzes Team haben, um diese Patienten zu behandeln. Aber auch damit erreichen wir natürlich nur einen kleinen Teil der Betroffenen und betreuen auch viele Patienten, die dann operiert werden, die die bariatrische Operation bekommen. Aber das, denke ich, auch zu schauen, als Hausarzt mal zu schauen, wer sitzt denn in meiner Umgebung, welche Ernährungsfachkräfte gibt es da? Man kann über die Berufsverbände, die Diätassistenten und Ökotrophologen Dateisuche machen, eine Adresssuche machen, nach Partnern suchen. Und ich kenne viele aus dieser Berufsgruppe und die werden immer sehr positiv reagieren. Da rennen sie offene Türen ein, wenn sie fragen, können wir da kooperieren auf diesem Gebiet. Vielleicht auch im Zug auf die Medikamente, das wirklich auch zu koppeln, zu sagen, das Medikament hat eigentlich nur dann wirklich einen Nutzen, wenn man auch das Thema Ernährung, vor allem das Thema Ernährung, sich genauer anschaut, im Einzelfall.
Das heißt, Sie würden grundsätzlich davon abraten, diese Wirkstoffe zu verschreiben, ohne ein gewisses Umfeld gleichzeitig anbieten zu können, in dem Patientinnen und Patienten auch begleitet werden, die begleiteten Maßnahmen eben mit durchzuführen.
Ja, oder das einfach auch mal abzufragen, welche Dimension hat das für den Patienten, was macht er sonst? Es gibt ja auch online inzwischen einige Möglichkeiten, Apps, die einen da unterstützen oder ein Ernährungstracking, was man machen kann mit bestimmten Apps, was auch sehr hilfreich ist. Die Frage ist natürlich immer, wer berät dann dazu? Und wir als Mediziner haben ja in unserem Studium das bisher kaum gehabt. Deswegen gibt's ja die Weiterbildung, Zusatzweiterbildung Ernährungsmedizin, wo das sehr, sehr umfassend gelehrt wird und wo auch viele Hausärzte sich auf diesem Gebiet weiterbilden entsprechend.
Es scheint ein Thema zu sein, an dem Hausärzte eigentlich gar nicht mehr drumherum kommen, gar nicht dran vorbeikommen, da einfach die Patientinnen und Patienten dieses Problem mit sich bringen.
Ja, das ist richtig, aber das ist auch nicht wirklich was Neues. Also ich habe vor 20 Jahren meine Ernährungsmedizin-Weiterbildung gemacht, weil ich einfach gesehen habe in der Praxis, wie Sie sagten, ein Drittel der Patienten sind es auch bei uns, eher mehr, eher die Hälfte. Da spielt die Ernährung eine Rolle in der Entwicklung von Folgekrankheiten, in der Behandlung von Erkrankungen. Kann man Ernährung als Medizin gezielt einsetzen. Und das ist nicht wirklich was Neues. Neues, dass wir das inzwischen so institutionell haben, dass wir das als Weiterbildung haben. Aber es wird auch Lehrstühle irgendwann geben für Ernährungsmedizin. Es gibt erste Bemühungen, Curricula für die Studenten zu entwickeln, dass eben im Studium das auch überhaupt schon thematisiert wird, abgehandelt wird. Also da ist viel Bewegung in diesem Bereich.
Gut, wir haben den Podcast begonnen mit der Abnehmspritze und beenden ihn, glaube ich, mit der Abnehmspritze. Aber die Ernährung ist die Medizin, die dabei die sehr große Rolle spielt. Würden Sie es so unterschreiben?
Ja, absolut. Natürlich. Das ist die richtige Kombination, ja.
Lieber Dr. Winkler, herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Ich denke und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon auch einiges mit in ihren Praxisalltag mitnehmen können an Anregungen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Ich fand das auch sehr spannend und kann vielleicht noch ergänzen, wer Näheres wissen möchte. Es gibt den Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner, bdem.de, wo man auch weitere Informationen zu dieser ganzen Thematik bekommen kann.
Ein guter Hinweis. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch einfach auch auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine unserer Folgen mehr. Und noch der Hinweis, weiterführende Informationen auch zum Berufsverband und Links haben wir wie immer in unsere Shownotes gestellt. Und weitere Berichte finden Sie natürlich auch immer auf www.medicaltribune.de.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.